für mich war das wirklich das Negativste, dass ich in eine extreme Essstörung geraten bin und dass das als normal galt, dass ich über 6 Jahre meine Periode nicht hatte und auch das als normal galt. Also es war immer, ja, wenn du das möchtest, dann musst du das eben akzeptieren, dann ist das so. Für mich war das einfach dieser enorme Druck gegen meinen Körper, immer zu funktionieren, der Industrie zu gefallen und die Gesundheit total zu ignorieren. Und das ist denen auch egal.
Der Femtastics Podcast ist der feministische Interview-Podcast von Anna Weilberg und Lisa van Houten. Herzlich willkommen zurück beim Femtastics Podcast. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Wir haben das Gefühl, wir erleben momentan einen ziemlich krassen Backlash in Bezug auf Körpervielfalt und Akzeptanz. Also wenn wir uns zum Beispiel die aktuelle 20. Staffel von Germany's Next Topmodel allein wieder ansehen, wo ja wieder öffentlich die Körper der TeilnehmerInnen kritisiert werden, dann sehen wir überperfekte KI-Models in Modekampagnen und auch in Frauenmagazinen. Und das Abnehmmedikament Ozempic erlebt ja auch gerade einen Riesenhype. Also das gibt uns schon echt zu denken.
Ja, total, das alles wirft bei uns einfach die Frage auf, ob Body Positivity eigentlich nur eine Lüge war oder einfach nur ein kurzzeitiger Trend oder nur eine ganz kleine Nische, die es zwar gibt, während aber das allgemeine große Schönheitsbild doch nach wie vor dasselbe ist. Da fragen wir uns einfach, ob sich in Bezug auf Körperakzeptanz wirklich etwas verbessert hat oder ob das nur den Anschein hatte. Und deshalb wollen wir diesem Thema heute eine Podcast-Folge widmen. Und dafür haben wir Anne-Sophie Monrath zu Gast. Sie hat 9 Jahre international wirklich sehr erfolgreich als Model gearbeitet, unter anderem für Givenchy, Gaultier oder Karl Lagerfeld. Sie war also wirklich überall international unterwegs, kann man sagen.
Ja, vielleicht habt ihr auch mal Kampagnen mit ihr gesehen. Das könnten wir uns sehr gut vorstellen.
Ja, uns sind die noch gut in Erinnerung, die Fotos. Ja,
total. Ja, Anne-Sophie hat schon im Teenageralter mit dem Modeln begonnen. Aber die gesundheitlichen Folgen, die dieser krasse Druck im Modebetrieb mit sich bringt, brachten sie schließlich dann 2018 dazu, ihrer Karriere eine komplett neue Richtung zu geben. Und heute wertschätzt Anne-Sophie ihren Körper so, wie er ist. Und sie arbeitet tatsächlich nur noch für Kunden, die das auch tun. Das war natürlich wirklich ein langer und schwieriger Prozess für sie.
Sie hat auch das Buch Fashion Victim geschrieben, in dem sie ihren Weg von der normalen Schülerin zu einem der gefragtesten Laufstegmodels schildert. Und da setzt sie sich auch mit den Problemen auseinander, die eben dieser Traumberuf vieler Teenager bei allem Glamour und Glitzer eben mit sich bringt. Das ist vor allen Dingen mager Wahn und auch eine finanzielle Ausbeutung, aber eben auch ein sehr hoher Konkurrenzdruck und sexuelle Belästigung. Und genau darüber und auch über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Körperbilder sprechen wir heute in unserem Podcast mit ihr.
Apropos diverse Körperbilder, unser heutiger Werbepartner ist Cheeks. Bei Cheeks findet ihr eine riesige Sammlung von hochwertigen sexy Filmen und inspirierenden Audios, die authentisch und female-friendly sind. Mit über 25 Kategorien, verschiedensten Körpern, auch Real Couples und sexuelle Identitäten. Alle Inhalte werden dabei sorgfältig kuratiert, um ethische, faire und rechtliche Standards einzuhalten.
Und ihr habt dabei die Wahl, ob ihr euch lieber visuell oder auditiv inspirieren lassen wollt, denn Cheeks hat auch ganz viele Audioinhalte zu bieten. Zum Beispiel sexy Hörbücher, meditative Reisen, Solo-Sessions und vieles mehr. Sehr empfehlenswert finden wir auch den Bereich Education zu Sex und Intimität. Da gibt's zum Beispiel Orgasmic Breathwork, meditative Masturbationsanleitung, das Thema Lust und Mutterschaft, Mental und Sexual Health und auch viele Serviceartikel rund um Sexualität, Verhütung und Frauengesundheit. Also wirklich ein total umfangreiches Angebot.
Ja, und so viele wichtige und gute Themen einfach. Und dieses Jahr wird das Sortiment bei Cheeks noch größer. Der Katalog wird sich über das Jahr 2025 hinweg um 200% erweitern. Haltet euch fest. Das heißt, 100 neue Videos gibt es jetzt sogar schon ab dem 1. April. Und, das finden wir besonders toll, Cheeks wird noch diverser. Das heißt, die Repräsentation von POC-PerformerInnen hat sich im ersten Quartal 2025 bereits verdoppelt. Und es gibt 100% mehr Trans-PerformerInnen, 60% mehr queeren Content und 50 neue PerformerInnen. Mega.
Ja, wir finden es super toll, dass es bei Cheeks eben auch um Aufklärung geht, dass es ein Safe Space ist. Es ist sehr sexpositiv, es geht um Real Couples und es ist eben sehr divers. Das finden wir total toll. Die Website ist übrigens getcheeks.com, also G-E-T cheex.com. Und jetzt kommt's, wir haben ein ganz besonderes Goodie für euch, denn jetzt, Wo wir euch so viel erzählt haben, wollen wir euch auch die Möglichkeit geben, Cheeks kostenlos kennenzulernen. Normalerweise ist es so, dass die monatliche Mitgliedschaft 19,99 Euro kostet. Die ist dann monatlich kündbar, also super flexibel. Und die Jahresmitgliedschaft kostet 9,90 Euro im Monat. Das wird dann jährlich abgebucht.
Mit unserem Code können NeukundInnen Cheeks für 7 Tage kostenlos ausprobieren bei der Wahl der Jahresmitgliedschaft. Und während der Probezeit kann jederzeit gekündigt werden oder auf die Monatsmitgliedschaft gewechselt werden. Alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Dieser lautet Femtastics, also Femtastics. Mehr Informationen zu Cheeks sowie unseren exklusiven Code und den Link zur Website findet ihr in unseren Shownotes. Hallo Anne-Sophie, herzlich willkommen in unserem Femtastics Podcast. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Wir uns auch. Ja, Anne-Sophie, wir würden gerne zu Beginn mit dir ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Also wir reden ja heute viel über deine Erfahrungen in der Modelbranche, die du gemacht hast international. Aber nochmal ganz zurück, als du Teenager warst. Sag doch mal, warum wolltest du damals unbedingt eigentlich Model werden? Also was hast du dir damals von diesem Job versprochen?
Ah ja, ich glaube ehrlich gesagt genau das, was sich alle Teenager jetzt auch versprechen. Eine glamouröse Welt, viel reisen, tolle Kleider tragen, interessante Menschen treffen, viel Geld verdienen. Also so ein Glamour-Lifestyle habe ich mir schon irgendwie erträumt.
Mhm. Und wie war das dann? Ja. Beziehungsweise, wann hast du gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so ist?
Ja, also ich wurde total beeinflusst von Germany's Next Topmodel. Mhm. Also das gebe ich auch ganz klar zu. Damals gab es noch kein Social Media und habe diese Show geguckt mit ganz großen Augen und fand das ganz toll, was die da alles gemacht haben. Und dann habe ich angefangen, das alles ein bisschen zu verfolgen und zu sehen, welche deutschen Models dann jetzt in großen Agenturen sind und habe geguckt, welche Castings diese Agenturen machen und mich da so ein bisschen reingelesen und recherchiert und habe mir selber ins Tagebuch geschrieben, ja, das schaffe ich auch, das kann ich auch. Mhm. Und dann habe ich das ganz anders erlebt, als das, was ich mir eigentlich erträumt habe. Ja.
Ja, du schreibst halt sehr eindrücklich über deine vielen Erfahrungen, also sowohl die positiven als eben auch die zahlreichen negativen, die du gemacht hast im Laufe deiner Karriere. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen mehr en Detail drauf ein. Ich fand es ganz spannend, du schreibst ja relativ zu Beginn deines Buches, dass du, so schreibst du, niemandem die Schuld auch dafür gibst. Nee. Also du hast dich ja sozusagen freiwillig dafür entschieden, Model zu werden. Ja. Ich habe mich da trotzdem kurz gefragt, also ja, ist es wirklich in Anführungszeichen so einfach? Also wer ist denn schuld? Jetzt steigen wir schon sehr tief tatsächlich ein. Wer ist denn schuld an diesen eben so frauenfeindlichen und auch gesundheitsschädigen Mechanismen und diesen ganzen Zwängen der Modelbranche, die du dann ja wirklich sehr ausführlich auch beschreibst?
Ja, also ich habe auch gerade gedacht, als ich die Einladung auch für einen Podcast bekommen habe, dachte ich, ich rede jetzt schon seit 5 Jahren darüber und es tut sich einfach immer noch nichts und mir ist das vor 15 Jahren fast passiert und es ist einfach auch anstrengend. Ich merke, es ist die Industrie, die sich nicht verändert. Die will sich konstant nicht verändern und das ist ein riesiges Machtspiel und die Frauen werden im wahrsten Sinne des Wortes klein gehalten.
Mhm. Also unmündig auch, ne? Also auch durch Verträge, ne, tatsächlich.
Und ja, genau, das auch. Aber wir sind ja Kinder, wenn wir anfangen. Ich meine, ich war 17. Mhm. Ich würde auch sagen, dass man mit 18 noch ein Kind ist. Also es ist wahnsinnig jung.
Ja.
Man vertraut den Menschen und das wird ausgenutzt. Ich kann schon sagen, dass die Industrie schon dran schuld ist, dass die Models oder dass die jungen Frauen etwas vorlebt, was es so nicht gibt und immer noch die jungen Menschen dahin wollen. Mhm. Aber ich wollte niemals irgendwie meiner Familie oder meinen Eltern die Schuld geben. Ich war einfach extrem stur und ich wollte das. Ich habe es ja auch geschafft, also so ist es dann nicht. Aber was ich dafür riskiert habe, das würde ich nie wieder tun und das würde ich auch jedem empfehlen, das nicht zu tun, weil es einfach total gefährlich ist und es wird unterschätzt. Ja.
Das heißt, wir haben tatsächlich auch ein bisschen drüber diskutiert im Vorfeld, wie das so wäre, wenn jetzt die eigene Tochter in so einem jungen Alter zu einem kommt und diesen Wunsch so vehement und stark äußert. Also hätten deine Eltern irgendwie eine Chance gehabt, dich davon abzuhalten?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich war da wirklich sehr stur, oder bin ich dann auch generell, aber Ich glaube, hätten sie in dem Moment gesagt, nein, mach das nicht, hätten sie auch Kontakt vielleicht zu mir verloren. Also ich meine, wir wissen ja auch, wie es ist, wenn man Teenager ist.
Und total.
Ja. Christian Schuller hat das auch in meinem Buch gesagt, wenn er seiner Tochter sagt, geh nicht ins Bergheim, geht sie erst recht ins Bergheim. Also es ist so eine Sache, meine Eltern haben mir da auch ganz viel Halt gegeben und mich unterstützt. Und ich weiß nicht, wie es sonst, ehrlich gesagt, ausgegangen wäre, hätten sie mir so, weil das, die waren dann ja auch ein Halt für mich.
Und es ist ja auch einerseits toll, wenn man eine Familie hat, die einen unterstützt, ne? Und die einen bei den eigenen Wünschen und Zielen an der Seite steht.
Ja, und man muss dazu auch sagen, dass meine Mutter war ja auch dabei, als mein erster Modelvertrag unterzeichnet worden ist. Und sie wurde genauso mit manipuliert, ehrlich gesagt.
Also das wollte ich auch gerade sagen. Ihr seid ja nicht blauäugig oder so daran gegangen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie deine Familie hier shame oder so. Das schreibst du ja auch wirklich im Buch. Sie haben sich da ja auch voll informiert über das Thema. Also sind da voll eingestiegen. Ne?
Ja, die Agentur hat die Schulen angerufen. Also es ging immer so, die wird ganz groß rauskommen. Die wird ein großes Topmodel werden. Wir müssen jetzt die Chance nutzen. Sie muss jetzt von der Schule gehen. Also es war alles so. Und wenn erwachsene Menschen das zu erwachsenen Menschen, dann vertraut man ja. Also es wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber deswegen damals war jetzt noch nicht so viel Social Media und Aufklärung da, dass man das irgendwie vielleicht mehr hätte wissen müssen. Aber
Du sagst, du sprichst jetzt schon seit 5 Jahren über deine negativen Erfahrungen.
Ja.
Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, was waren die heruntergebrochen? Also was war so die Kehrseite der Medaille oder was war dann das Negative, was du erlebt hast?
Also für mich war das wirklich das Negativste eben, dass ich in eine extreme Essstörung geraten bin und dass das als normal galt, dass ich über 6 Jahre meine Periode nicht hatte und auch das als normal galt. Also es war immer, wenn du das möchtest, dann musst du das eben akzeptieren, dann ist das so. Für mich war das einfach dieser enorme Druck gegen meinen Körper, immer zu funktionieren, der Industrie zu gefallen und die Gesundheit total zu ignorieren. Und das ist denen auch egal.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja nahezu unmöglich. Das schreibst du ja auch sehr anschaulich. Ja. Es ist ja nahezu unmöglich zu gefallen. Also das fand ich auch krass beim Lesen, diese konstante Bewertung, diese konstante Fremdbestimmung auch. Ne? Und eben dieser Machtmissbrauch, der da ausgeübt wird, ist einfach so krass.
Ja. Und ich hatte jetzt gerade am Wochenende, also hier war gerade Berlin Fashion Week und ich hatte auch im Buch geschrieben, dass eine Designerin mir mal in Berlin auch auf den Po gehauen hat und gesagt, sie ist sehr schön, wenn diese Löwenschenkel nicht wären. Und diese Designerin bin ich beim Event begegnet, sagt denn ja trotzdem Hallo, ich bin immer noch freundlich und ich bin der begegnet und das Erste, was sie zu mir sagt, war, warst du schon immer so groß? Und ich war so, hä? Und ich war einfach so sprachlos und ich dachte so,
krass,
so, sie weiß ja auch von mir, dass ich darüber geschrieben habe und ich dachte mir so, ich war wirklich sprachlos, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich direkt wieder mein Körper jetzt irgendwie bewertet wird. Und auch in einem Zusammenhang, ich war ja auch gar nicht arbeitstechnisch für sie da irgendwie.
Krass,
Es ist immer, der Körper wird ausgecheckt und im direkten Blick von oben nach unten. Wie sieht sie aus? Was macht ihre Hüfte? Also man merkt das einfach.
Es ist so Prio 1, ne?
Prio 1. Also es in der Gang geht in die immer Agentur über die Äußerlichkeiten. Ist direkt, bist du in Shape, wie man gesagt hat und sagt, dann klatschen alle in die Hände und bist toll. Und wenn nicht, dann wird dir eine neue Diät vorgeschlagen.
Und bei dir hat es aber ja jahrelang sehr erfolgreich trotzdem funktioniert. Du hast es ja auch jahrelang in Anführungsstrichen mitgemacht oder erduldet oder in Kauf genommen, bis dann ein Moment kam, an dem du irgendwie dann das Ganze nicht mehr mitmachen wolltest. Wann war das? Wann hast du angefangen, an dem System beziehungsweise an der Branche zu zweifeln? Oder was war da für dich? Gab es da einen Auslöser oder war das so ein Prozess?
Also ehrlich gesagt immer wieder. Es war, wenn ich so in alten E-Mails oder so nachschaue, schon so nach ein paar, sozusagen 3 Jahren, war es immer schon so, was mache ich denn jetzt? Weil meine Figur ging auch, es war immer ein Hoch und Runter, weil dieses konstante extreme Dünnhalten, das ist kein Schlank. Und man sagt doch immer, Models ernähren sich so gesund. Das ist ja auch totaler Quatsch. Also es sind einfach untergewichtig. Und ich habe da oft gedacht so, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Und dann kam aber wieder ein großer Job. Und dann war ich so, okay, nee, noch ein Jahr, noch ein bisschen, noch eine Showsaison. Und dann ging das ja auch immer weit und ich habe immer wieder was bekommen. Also es ist schon auch dann eine Droge. Und dann hat es für eine längere Zeit auch funktioniert, dass ich mein Gewicht so niedrig gehalten habe. Und dass ich da einfach nur noch funktioniert habe. Und dann durch das Ausbleiben der Periode und Aufklärung von meiner Frauenärztin und Krankheitsfällen im Freundeskreis und Familie war ich dann irgendwann so, es kann doch nicht sein, dass ich hier allen was vorlebe von dieser schönen Welt, die aber total gefährlich ist. Und ich selbst habe Bilder auf Instagram dann irgendwann gepostet von Torten, was ich gegessen habe und habe sie nicht gegessen. Und ich habe damit ja anderen dann auch etwas, also jungen Mädchen oder Jungs, die diese von dieser Welt träumen, etwas vorgespielt, was es einfach nicht gibt. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Ich möchte jetzt zunehmen und ich möchte jetzt meine Periode bekommen und das reicht mir jetzt.
Was war da mit deinem Umfeld? Deine Familie oder FreundInnen beispielsweise, haben die mitbekommen, wie schlecht es dir ging? Weil du in deinem Buch auch schreibst, richtig aufgewacht bist du spät, weil niemand etwas sagt.
Ja, weil ich das ja auch ganz lange mitgespielt habe. Also dieses und mein Umkreis waren Models, denen es genauso ging und wir trauen uns nicht. Und dass es mir so schlecht ging, habe ich meinen Eltern auch nicht gesagt und nicht gezeigt. Und jedes Mal, wenn ich zu Besuch war bei meinen Eltern, habe ich auch mehr oder weniger normal gegessen, sodass sie nichts merken. Oder ich habe ihnen das vorgespielt. Oder ich wollte auch nicht, dass sie sich Sorgen machen. Andererseits haben sie gesehen, dass ich erfolgreich arbeite. Und das ist so ein Hin und Her. Irgendwann wurde mir sehr, sehr bewusst, wie wichtig Gesundheit ist und dass ich das mit keinem Job der Welt wieder rückgängig machen kann und bezahlen kann. Ja. Dann habe ich damit aufgehört. Also dann war es für mich so ein Wake-up-Call. Als meine Eltern dann aber später das Buch gelesen haben und da auch teilweise die Tagebücher-Einträge gelesen haben, haben sie mit dem Kopf geschüttelt, hätten wir das gewusst und waren total am Boden zerstört. Und ich meine so, nein, es ist ja nochmal gut gegangen. Also, aber es geht eben auch nicht gut. Also das darf man wirklich nicht. Also bei mir ist es wirklich noch gut gegangen. Aber es gibt ganz viele junge Frauen und auch Männer, die da nicht gesund rauskommen oder auch dann gar nicht gearbeitet haben. Ich kann sagen, okay, ich habe ja dann wenigstens noch viel Geld verdient und war erfolgreich und bin jetzt gesund. Aber es geht auch ganz anders. Und das gibt es sehr, sehr viel. Und die darf man nicht vergessen.
Ja, und ich glaube, bis man das wieder aus dem Kopf raus hat, also diese ganzen Stimmen und diese Kommentare und wie das Leben so aussieht, ne, womit du dich eben beschäftigt hast. Also ich glaube, das ist schon auch ein langer Prozess, oder?
Ja.
Bis man das so hinter sich lassen kann.
Also die haben sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht und auch Sachen immer mal gesagt. Aber ich glaube, das ist ja bei allen Sachen so. Man muss es ja selber verstehen.
Ja.
Und es muss da ankommen.
Und man ist auch erstmal optimistisch. Also das finde ich ja auch. Ne? Ja. Auch das ist total nachvollziehbar. Keine Ahnung, was bei einer großen Agentur. Man kennt die teilweise aus dem Fernsehen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ne, Toni Gahn sitzt da in der Talkshow und es klingt alles total gut und fürsorglich und die passen auf einen auf. Und klar, man ist erstmal gutgläubig und optimistisch, total menschlich. Gab es denn irgendeine glamouröse Seite, die du dafür dann aufgegeben hast, in Anführungsstrichen? Also hat sich irgendwas von deinen Wünschen eigentlich erfüllt, die du da vorher hattest oder Visionen oder Ideen von dieser Branche?
Ja, also der Job an sich, jetzt vor der Kamera zu stehen, auf dem Laufsteg zu laufen, hat mir immer Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich das nicht mochte, was ich dann wirklich, wenn ich dann gearbeitet habe. Ich habe auch das Reisen und das Spontane sein, das fand ich toll. Also ob das glamourös ist, weiß ich nicht. Aber schon diese Momente, wenn man dann eine große Show läuft, was dann aber auch wirklich sehr, sehr wenige tun, also wenn man da erst da hinkommen muss. Und Glück, es ist ganz viel Glück. Dann war das diese 10 Sekunden auf dem Laufsteg für Chanel oder so, die natürlich total Gänsehaut mir gegeben haben und mir ein High war. Ja, da muss man eben so in Erwägung ziehen, ob man so viel dafür riskieren möchte.
Ja, und man fällt danach wieder wahrscheinlich in sehr tiefes
Loch.
Also wie du schon sagst, es ist so ein bisschen.
Und dann wartet man da drüber, kriege ich jetzt einen Job und bloß jetzt nicht zunehmen. Und man hat diesen konstanten Druck. Und den bekommt man auch von den Agenturen. Also vor Weihnachten kommt eine E-Mail raus, denkt an das Weihnachtsfest, nicht die Gans essen.
Keine Pause.
Keine Pause. Und so Tipps von Booker oder Agenten oder Agenturen, die da selber überhaupt keine Ahnung von Ernährung haben. Das ist dann ja auch immer so.
Ja, da ist dann eigentlich auch keine Lebensfreude mehr vorhanden. Nee,
also
das schreibst du ja auch sehr gut im Buch. Also auch das Thema Reisen und Co. Es ist ja auch die Frage, wenn man dann in irgendwelchen Mehrbettzimmern hausen muss mit 12 anderen Menschen. Also ne, diese Kehrseiten sind schon einfach echt krass. Ne? Da bleibt, glaube ich, echt wenig übrig, was dann da noch Spaß macht. Oder zu kleine Schuhe an den Sets. Oder ich finde es auch spannend, wie du, ich glaube, du hast ja geschrieben, in Japan waren die Bedingungen irgendwie noch mit am besten. Ne? Die Arbeitsbedingungen auch. Ja. Also die unzähligen Überstunden, die einfach so in Kauf genommen werden und vertraglich einfach so abgedeckt sind. Also es ist ja wirklich eine Reihe an Missständen, die du aufzählst und die einfach total krass sind. Aber auch hier haben wir uns tatsächlich dann auch generell gefragt. Also dieses ganze große Thema Modelbranche, diese ganzen Themen, diese dauernde Fremdbestimmung, der Machtmissbrauch. Also kann das denn überhaupt irgendwie anders gehen? Kann das irgendwie achtsamer vonstatten gehen? Oder ist diese Branche nicht wirklich per se toxisch, eben weil die Menschen rund um die Uhr als Objekte dienen und eben immer auf ihre Körper reduziert werden und zudem auch noch abhängig sind eben von ihren Agenturen und Bookern. Also kann das überhaupt anders funktionieren?
Ich denke schon, dass es funktionieren könnte, wenn erstmal viel mehr Models jetzt auch drüber sprechen würden und auch wirklich sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Man darf nicht vergessen, es kommen immer wieder die Jungen, die stur sind und das unbedingt wollen. Und wenn es wirklich auch die Agenturen mitmachen würden, wenn die sofort sagen, stopp, nee, wir geben euch jetzt keine Menschen mehr raus. Also es ist ein Dominoeffekt, wenn da wirklich große Leute mal mitmachen würden und die Masse an sich, also wir Menschen, die Gesellschaft, wir würden uns ja daran gewöhnen, wenn wir auf dem Laufsteg mit einmal ältere Models sehen würden und Models in allen Körperformen und Farben. Das ist, glaube ich, eine totale Gewöhnung. Aber gerade ist es einfach so, dieses unnahbare Porzellanfiguren. Ja, ich würde jetzt auch noch so sagen, ja, es ist diese toxische Branche, die einfach damit spielen möchte und dieses Machtgehabe.
Inwieweit sind das auch die Designer dann oder DesignerInnen?
Auch auf jeden Fall, ja. Also klar, wenn die jetzt auch sagen würden, nee, ich buche die jetzt nicht mehr, das ist ja alles so ein
Dominoeffekt,
ja. Aber es ist einfach auch leider so, dass dann immer noch welche sagen, nee, ich mach das, weil.
Ne? Ja, warum eigentlich, ne? Also, weil, genau, man könnte jetzt auch sagen, durch Menschen wie dich, durch Bücher, dass immer mehr bekannt wird, was dieser Job eigentlich bedeutet, was da eigentlich genau in dieser Branche passiert. Aber genau gleichzeitig startet jetzt wieder oder ist gerade wieder die nächste Staffel von Germany's Next Topmodel gestartet. Also genau, es ist ja nach wie vor irgendwie ein Traum vieler Teenager, obwohl immer mehr Wissen darüber eigentlich verfügbar ist.
Ja, ja, und es wird jetzt, glaube ich, auch nochmal ehrlich gesagt, Social Media supportet das eher in die Richtung, dass es so toxisch bleibt.
Inwiefern?
Also InfluencerInnen leben uns ja auch genau sowas vor, was es nicht gibt. Und das ist eine Werbeplattform und das versteht kein Humor. Das Leben als Model ist auch eine Werbeplattform. Also ich mache ja nichts anderes als Werbung und meinen Körper zu verkaufen. Mein Aussehen.
Du meinst, es ist so eine Illusion, die da auf sich erhalten wird.
Ja, so ein schönes Leben, genau. Und es laufen ja auch immer mehr InfluencerInnen über den Laufsteg. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also dass auf Social Media der Druck figurtechnisch und so nochmal supported wird, auf jeden Fall. Weil jetzt kommen Filter und die ganzen Diäten und what I eat in a day.
Ja.
Wo ich mir auch denke, oh Hilfe, das ist so ein, ich bin so froh, dass ich das damals nicht hatte, weil ich glaube, habe ich nämlich gemacht. Mein soziales Leben als Model war mit anderen Models und wir haben uns darüber ausgetauscht, was wir gegessen haben.
Oder vielmehr nicht wahrscheinlich, ne?
Ja, oder nicht. Ja, okay, wie machst du das und ich mach das. Und frag doch mal die und ja, weil sonst hat man damit konnte man dann drüber nicht sprechen, weil man ja auch irgendwie wusste, dass es falsch ist.
Ja, und jetzt, das stimmt, jetzt, obwohl das alles bekannt ist und obwohl es irgendwie auch eine Bewegung dagegen gibt, die ganze Body Positivity oder Body Acceptance Bewegung oder Body Neutrality Bewegung, obwohl es die gibt, sieht man dann diese Kommentare, ne? Oh, was ist denn dazu deine, what's your diet? Wie ernährst du dich denn? Oh, Body Goal und irgendwelche Videos, wie du sagst, in denen entweder sehr dünne oder extrem sportliche Frauen dann erklären, wann sie wie viel Gramm Hühnchen gegessen haben. Also das ist schon irgendwie schwer mit anzusehen, so dass es das parallel trotzdem immer weiter gibt. Ne?
Ja, also das macht mich auch traurig und ich denke mir so, man, weil es ist so, wir supporten uns damit ja überhaupt nicht, wenn ich sowas poste. Und es kann ja wirklich jeder sehen und es kann so gefährlich werden. Und wenn ich irgendwelche Posts sehe von Models oder auch anderen, die dann irgendwie diese Reiswaffeln essen, ich denke mir so, oh nein, ich sehe einfach, ich hätte sowas mitgemacht. Ich hätte genau diese Trends verfolgt. Und das ist die Gefahr, erstmal, also für die Fans sozusagen, also für die Gesellschaft ist einfach so riesig, da krank zu werden und eine Essstörung zu fallen, und ihr Körpergefühl zu verlieren,
Du persönlich hast ja dann irgendwann für dich entschieden, das nicht mehr mitzumachen und du hast dich sozusagen als Model mit gesunden Maßen neu erfunden. Wann war der Moment und auch wie in Anführungsstrichen erfolgreich war das, entweder für dich persönlich, aber auch jetzt nach Branchenmaßstäben gesehen?
Ja, also ich habe relativ lange eine Pause gemacht, als ich dann das Buch geschrieben habe und hat auch echt, würde ich sagen, lange oder naja gut, schon 3 Jahre oder so gedauert, bis mein Körper sich erstmal wieder eingependelt hat und ich durch eine Therapie gegangen bin und mein Gewicht so wusste dann so, okay, das ist mein wirklich natürliches Gewicht und hier fühle ich mich auch total wohl und ich mag meinen Körper. Also das war auch sowas und das mit einmal zuzunehmen war für mich ja auch nicht einfach dann.
Ja.
Jobs hatte ich dann erstmal von heute auf morgen nicht und ich hatte auch meinen ganzen Agenturen dann mich da verabschiedet. Mhm. Das war natürlich auch ein riesiger Prozess dann.
Ja.
Und dann irgendwann kam eine Freundin auf mich zu und meinte, so möchtest du das nicht wieder probieren? Und ich so, ja, okay, aber eine Bedingung nur, so wie ich bin. Und ich mache da nichts. Und die können mich messen, weil ich verstehe, dass eine Schneiderin irgendwie meine Maße braucht. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte nicht, ich werde mich nicht in irgendeine Richtung zu- oder abnehmen. Mhm. Weil das wurde mir auch vorgeschlagen, dass ich ja jetzt Plus-Size-Model werden kann.
Und dafür hättest du dann mehr Gewicht gebraucht, oder
ja,
wie?
Ja, dann musste ich jetzt noch zunehmen.
Ach so. Okay, das ist ja aber auch, sorry, das ist ja auch krass.
Ist das auch wieder gestört, ne?
Also so wie du bist, ist halt, also nee, entweder, ja.
Ach, okay. Ja, ich sollte, als ich die Agentur verlassen habe und auch total geweint habe, weil das waren einfach so über 10 Jahre, so eine Karriere und ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt
den Teil Weg. Deines Lebens, ne?
Ja, und klar. Dann, ach Moment mal, möchtest du nicht jetzt Plus-Size-Model werden? Und ich war so, was? Dann müsstest du nur noch ein bisschen zunehmen, müsstest du noch mehr zunehmen. Und ich dachte, das ist ja eigentlich einfach so.
Ja,
ich meine, mein Kopf, ich war einfach nur so total so einfach, ich wusste einfach auch nicht mehr, was ich sagen muss, so total. Nee.
Ja, das macht auch wirklich sprachlos.
Ja.
Ja. Das zeigt ja auch, dass es da dann, es ist nicht unbedingt positiver, wenn man jetzt sagt, oh, Plus-Size-Models, das ist jetzt die Revolution der Branche und da werden die Frauen jetzt weniger bewertet oder da sind jetzt alle viel toleranter.
Nee, also das ist auch, da hieß es auch, das ist aber auch Arbeit. Du musst da auch immer schön straff sein und musst dann natürlich mehr essen, aber da dachte ich mir auch so, das ist ja total, ich hatte so Gedanken im Kopf, oh, ich darf endlich alles essen.
Ja.
Und, aber dann werde ich ja übergewichtig oder das ist ja auch nicht gesund, das kann ja auch nicht richtig sein. Und dann habe ich ja immer noch nicht mein eigenes Körpergefühl und bewusst, ich war so, nee, das mache ich nicht. Und wenn man meinen Körpertyp in der Branche einkategorieren würde oder wird, dann heißt, bin ich jetzt, glaube ich, Straight Size Model oder so.
Kannten wir auch noch nicht den Begriff. Was meint das?
Das ist auf dann Deutsch einfach übersetzt so normale Figur.
Ja.
So,
wenn whatever. Ich schade, dass das nicht jeder oder jeder
genau.
haben darf.
Und das
oder?
Ist genau ja. das ist nämlich auch mein Punkt, wo ich denke, so es kann also ja, ist es überhaupt nicht erfolgreich. Also ich arbeite so wenig in Deutschland eigentlich auch kaum. Kann davon auch nicht leben und das ist, ab und zu laufe ich dann da irgendwo über einen Laufsteg und dann ist das, dann freue ich mich natürlich auch, aber sehe auch die anderen Models, wie dünn die sind und noch gar nicht da und die Branche sich noch gar nicht dahin verändert habe, wo ich es mir eigentlich wünschen würde.
Ja.
Andererseits, vor 15 Jahren wäre diese Option noch nicht möglich gewesen, dass ich mit so einer Figur da über den Laufsteg laufe.
Ja.
Und es wird immer noch applaudiert, wenn man ein Plus-Size-Model läuft, wo ich auch denke, es kann nicht sein, dass...
Awesome. Ja, ja. Oh Mann. So wrong.
Ja, so wrong. Ja. Also echt so, wenn man körperlich beeinträchtigte Menschen oder ja eben nicht diesen Model-Size oder Figur oder Mensch so da läuft, dann wird das immer total gefeiert. Und es ist so ein Whitewashing-Moment, wo ich denke so, nee, Leute, das ist so, so falsch. Und Dann als nächstes läuft da wieder eine 16-Jährige, die totale Augenringe hat und man sieht einfach, die hat tagelang fast nichts gegessen. Also wo ich denke, so, das ist so, so falsch. Und die kriegt keinen Applaus. Wo ich denke so,
ja, es ist genau einfach komplett falsch.
Ja.
Und man sieht dann immer noch doch mehr von denen, die dann die Size Zero Maße haben. Ne?
Ja.
Wie würdest du das jetzt bewerten? Hat sich da irgendwas in der Branche verändert zum Positiven in Bezug auf Körperbilder, in Bezug auf Body Acceptance, in Bezug auf Vielfalt oder nicht? Kann das jetzt auch, bevor ich dich das beantworten lasse, noch weiter einleiten? Weil jetzt ja auch schon seit einiger Zeit sehr viel die Abnehmspritze oder das Medikament Ozempic diskutiert wird und die Auswirkungen auch auf unser Schönheitsideal. Und es war jetzt ja auch zu beobachten auf Laufstegen und in der Modebranche allgemein, dass die Körpervielfalt eher wieder abgenommen hat. Also das haben zumindest auch Fachmagazine so bewertet. Der britische Guardian zum Beispiel hat vor über einem Jahr getitelt, ich zitiere, Ozempic has won, body positivity has lost. Und das Modemagazin The Cut hat das Thema aufgegriffen und geschrieben, so was body positivity all a big lie. Wie bewertest du das? Lange Einleitung der Frage.
Also erstmal, Ozempic ist auch bei Models beliebt, würde ich jetzt mal sagen. So nicht beliebt, das ist das falsche Wort. Es wird auch in der Modebranche total viel benutzt. Und ich sehe,
also bei Menschen, die bereits schlank sind.
Ja, genau, um das dann weiterzuhalten. Anderes Thema. Es war auf jeden Fall mal dieser Hype da, dass wir jetzt die Branche ändern. Und auch, glaube ich, gerade so zu dem Zeitpunkt, als auch mein Buch so erschien, also da war schon eine Welle im Gang, dass es viel vielfältiger war. Aber ich sehe auch einen riesen Rückzug. Es geht wieder zurück, alle werden wieder dünner. Dieser Heroin-Chic-Style ist einfach zu sehen. Aber auch auf den Haute Couture-Shows in Paris und Mailand sind die immer so gewesen. Also da hat sich nicht viel verändert in der ganz High Fashion. Mhm. Generell, es hat sich was verändert, ja. Wie wir auch mit den Plus-Size-Models, also Ashley Graham oder so. Also da sind ja schon so, aber so eine wirkliche Vielfalt, nee. Wenn jetzt junge Frauen in eine Modelagentur gehen wollen, dann müssen sie immer noch abnehmen. Da wird der Körper nicht akzeptiert, wie er ist. Also, und das ist so, wo ich so den Start sehe. Nee, da haben wir noch keine Veränderung.
Tatsächlich, wenn man das Thema nochmal aufmachen will, diese Schuldfrage in Anführungszeichen, also die wird ja auch öfters in deinem Buch mit verschiedenen Gesprächspartnern thematisiert. Da taucht auch die Frage auf, inwieweit die Gesellschaft damit Schuld trägt, also was die Gesellschaft sehen will. Ne? Also genau, wer gibt das jetzt eigentlich vor? Die Designer oder die Werbeagenturen, die Medien? Oder ist es dann doch, wie DesignerInnen auch öfters sagen, die Gesellschaft, die eben das sehen wollen, die eben nicht das Gleiche sehen wollen, was sie morgens im Spiegel sehen, sondern eine Illusion, pipapo, kennen wir ja alle. Das ja, wie stehst du dazu?
Ja, genau, wir hatten ja schon dieses Thema, so, also wenn diese Porzellanfiguren über den Laufsteg laufen, dieses Unerreichbare.
Ja.
Zu haben. Ich meine, auch diese ganzen Schönheitseingriffe werden ja auch immer beliebter, forever young, so kein Alterungsprozess und das alles vermeiden.
Und auch bei jüngeren Frauen, ne? Also die, bei denen der Alterungsprozess noch gar nicht begonnen hat, die lassen schon Eingriffe vornehmen.
Ja, und wo ich dann mir denke, ja, die Gesellschaft, ja, die supportet das ja gerade, aber das, wir sehen ja auch das, was uns vorgemacht wird. Wenn wir jetzt aber uns was anderes vorgemacht werden würde. Ich glaube schon, es würde sicherlich dauern, aber wir würden uns daran gewöhnen und es wäre ja viel entspannter für uns alle, wenn wir nicht mehr 16-Jährige sehen würden, die uns für Anti-Falten-Creme-Werbung machen, sondern irgendwie wirklich Frauen, die altern und das alles als normal und also unser ganzer Körper, ja, unser Verlauf unseren Körpers und Alterung wird ja total manipuliert und überhaupt nicht akzeptiert, was so traurig ist. Also unsere Gesundheit ist ja ein Kampf gegen unsere Gesundheit, konstant.
Ja. Es ist ja einfach hochgradig misogyn, durch und durch. Und ich frage mich da halt schon immer wieder, woher kommt das eigentlich?
Ja.
Aber ich glaube, es steckt auch viel Kontrolle auch mit drin. Also auch dieses, aber dann Kontrolle im Sinne von Stärke. Also dass es auch bewundert wird, wenn jemand vermeintlich oder nicht vermeintlich so viel Kontrolle über seinen Körper ausüben kann, dass das so als Stärke vielleicht auch bewertet wird.
Eine Art von Disziplin meinst du?
Disziplin, genau. Oder manchmal denke ich auch, gut, ne, die Welt ist gerade so aus den Fugen. Ist das noch das Letzte, was man selbst kontrollieren kann? Also ich stelle mir da auch sehr viele Fragen, warum das so einen Anklang findet. Also sowohl eben dann zum Beispiel bei jungen Mädchen, die das unbedingt diesen Beruf wählen oder die da auch reinrutschen, aber auch bei anderen Leuten, die das irgendwie feiern oder die sich das gerne anschauen oder die das in der Werbung vermeintlich sehen wollen. Ja, es ist einfach ein Riesenthema. Ich finde es total schwierig, da die Ursachen zu finden.
Ja, aber ich finde, es hat sich ja generell, ist es ja auch so wirklich gerutscht, dass wirklich, wie du auch gerade meintest, Anna, dass junge Leute damit anfangen.
Ja.
Also das war ja früher irgendwie, dass Frauen mit, weiß ich nicht, würde ich sagen, Mitte 30 oder 40 angefangen haben, sich über ihre Alterung Gedanken zu machen. Und jetzt sieht man irgendwie 19-Jährige, die sich Baby-Botox
spritzen. Ja, aber das ist ja auch nicht Alterung, ne? Genau, das ist dann, glaube ich,
Optimierung oder eine
Optimierung, ne? Ja.
Ich finde daran auch interessant, dass sich ja Schönheitsideale durchaus wandeln können. Anne-Sophie, wie du ja auch richtig gesagt hast, wenn man die Sehgewohnheiten ändern sich, auch dieser Trend, dass junge Mädchen, junge Frauen das machen, um einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, beispielsweise sich die Lippen sehr voll zu unterspritzen oder die Wangenknochen zu definieren oder was auch immer. Auch das ist ja ein Schönheitstrend, der entstanden ist. Durch was auch immer alles, alle möglichen Faktoren.
Genau.
Genauso, wenn man jetzt zurückblickt über das letzte Jahrhundert und da die unterschiedlichen Jahrzehnte, wie sich da Körperbilder, Schönheitsideale gewandelt haben, das sind ja irgendwie Trends, die ja durch diverse Faktoren beeinflusst werden und sich ändern können. Und jetzt aktuell denkt man sich, naja, gut, jetzt hat man die Chance, dass durch diese beginnende seit fünf 10 Jahren langsam beginnende, zunehmende Vielfalt sich das hätte etablieren können. Und parallel, was ich schon meinte, entsteht dann irgendwie doch dieses überstilisierte, überperfektionierte. Und jetzt gerade kommt dann ja auch noch der Faktor KI hinzu, KI-Models, die eingesetzt werden, zum Teil ja auch schon in der Modebranche.
Die dann auch nicht vielfältiger sind.
Nee, die Chance hätten, auch theoretisch vielfältiger zu sein, wobei dann könnte man auch echte Frauen nehmen, die vielfältiger sind. Siehst du darin eine Chance oder eher ein Risiko? Weil genau das Beispiel Vielfalt, aber auch vielleicht in Bezug auf das Thema menschliche Ausbeutung oder Bedingungen der Branche. Klar, dann gibt es den Job für Menschen vielleicht irgendwann nicht mehr.
Ich sehe das schon, also gerade für so Online-Shops und wo man eben als Model, so hat man wirklich, zieht man 100 Looks am Tag an und dreht sich in jeden Winkel, dass da KI eingesetzt wird auf jeden Fall. Weil das ist für viel einfacher und günstiger. Auch Kampagnen werden jetzt teilweise auch schon so mit KI. Aber ich denke schon, dass auch trotzdem die Menschen, ich meine, es gibt ja auch KI-Popstars oder so, aber trotzdem noch was Nahrhaftes, was zum Anfassen benötigen und das ein bisschen greifbarer ist. Und dass es dann auch vielleicht das Exklusive ist, dass sich dann irgendwie ein Modehaus noch eine richtige Fashion-Show leisten kann mit echten Models. Das ist, aber dann wird die Auswahl natürlich kleiner. Und dann wird es noch schwieriger. Ich glaube schon, dass es schwieriger wird für Models, dann weiterhin Jobs zu bekommen, wenn man jetzt nicht gerade ein Top-Top-Model ist. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Also nicht so wirklich positive Auswirkungen auf den Job der Models, oder?
Nee, nicht tot. Nee, glaube ich nicht.
Der Druck wird eher noch erhöht, wenn man so will. Jetzt gerade läuft ja aktuell eben die neue Staffel von Germany's Next Topmodel. Was sind denn deine Gefühle dazu gerade? Also es ist ja krass, dass die immer noch läuft. Das ist jetzt, glaube ich, eine Jubiläumsstaffel. Und es gibt so viele Initiativen, die auch jedes Mal wieder protestieren und Kampagnen starten, wie ungesund das teilweise ist, was da vermittelt wird. Ja, was sagst du dazu?
Das sind jetzt 20 Jahre jetzt, ne? Ja, ich meine, die Show hat sich ja verändert und die hatten dann ja auch irgendwann mal so nicht Horror-Model-Apartments, aber auch mal irgendwie gab es ja ein gutes Model-Apartment und ein weniger luxuriöses. Also die haben dann ja irgendwann auch gezeigt, wie es eher ist als Model sozusagen. Für mich ist es eine absolute Werbeshow. Also ich meine, die kooperieren auch mit tausenden Brands. Es wird da ja auch, glaube ich, dauerhaft angezeigt, dauerhafte Werbesendung. Ja. Es ist ja für mich keine Modelshow in der Hinsicht, sondern eher so ein, ja, vielleicht Influencer jetzt. Und das ist ja, wenn die TeilnehmerInnen das wollen, also das machen wollen, dann ja, okay, also sollen sie ja selber entscheiden. Aber natürlich wird da genau wieder irgendwas Glamouröses gezeigt, was ist dann auch wiederum nicht ist. Und damit wird Geld verdient und das ist, ja, also ich sehe da immer noch eine Gefahr, wenn ich die Show sehe oder davon höre. Und ich glaube nicht, dass es unterstützend ist, jungen Menschen ein gesünderes Körpergefühl und Wahrnehmung und Selbstbewusstsein zu vermitteln, sondern eher das Gegenteil. Sowohl ja auch, dass jetzt Heidi ihre Tochter immer mit inkludiert, die ja auch selber, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber auch noch super jung ist. Und jetzt diese glamouröse Welt zeigt, die Heidi damals so irgendwie hatte oder sagt, naja. Also ich
lassen wir es mal so stehen. So 20 Jahre ist sie.
Ja. Ach ja, stimmt. Die hat das ja irgendwie gesagt, dass sie da, ja. Ich finde, das ist eine Gefahr. Ich finde immer noch nicht, dass das junge Menschen unterstützt.
Und die Branche quasi unrealistisch idealisiert dann auch.
Total. Das ist mit der sozusagen normalen Modelkarriere, wenn man in eine Agentur geht, hat das nichts zu tun, nein.
Ja, die große Frage, die irgendwie bleibt, ist, wie kann man das Ganze ändern?
Ja.
Du arbeitest dran.
Ich arbeite dran, aber ja, also ich wünsche mir, dass mehr Models drüber sprechen. Und ich verstehe aber auch total die Angst, weil ich habe damit ja auch eine Karriere verloren, so, oder damit beendet. Dass mehr Models drüber sprechen, dass mehr Booker drüber sprechen, weil die kriegen natürlich auch sehr, sehr viel mit. Die meisten haben eine große Angst, wenn sie die Branche verlieren, wollen sie auch nichts mehr mit zu tun haben, weil das auch traumatisierend sein kann.
Ja.
Also wenn das erstmal passieren würde, viel mehr Menschen drüber sprechen würden, mehr aufdecken würden. Models sollten auch, finde ich, älter sein, wenn sie anfangen. Also ich finde 16, aber ich finde es einfach auch, ja, Voraussetzungen müssten sein. Es müssten irgendwie richtige Gesetze geben auch, dass man das nicht darf. Und wir haben ja auch gar keine Absicherung im Dienste oder Gesellschaft, die uns schützt für etwas.
Ihr habt auch keine Gewerkschaft oder keine Arbeitnehmerinnenvertretung oder.
Das gibt es alles nicht. Also ja, wir müssten einfach viel lauter sein.
Ja.
Und dass sich da mal wirklich was verändert. Wenn viel mehr darüber sprechen würden, was denen passiert ist, würden uns das vielleicht auch mehr junge Menschen abnehmen, weil ich glaube, die müssen wir ja erreichen, damit das nicht weiterhin passiert.
Ja. total. Ja, das ist auch dann gleichzeitig mutig von dir, dass du darüber sprichst, auf jeden Fall. Wobei es ja auch, ich höre auch raus oder wir hören auch raus und das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass es auch für dich irgendwann gar keine Alternative mehr dazu gab. Ne? Dass es ja nicht jetzt nur so ein Entschluss war, ich möchte jetzt öffentlich machen, wie gefährlich und toxisch die Branche ist, sondern du warst ja selbst auch einfach an dem Punkt, dass du gesagt hast, ich will das und kann das so nicht mehr.
Genau, es war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, es musste raus. Ja.
Trotzdem ist es dann mutig und bewundernswert, dass du das dann öffentlich gemacht hast und dafür jetzt auch einstehst.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Anne-Sophie.
Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
Ja, nochmal vielen lieben Dank an Anne-Sophie Monrad für das Interview und an euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu Anne-Sophie findet ihr auch in den Shownotes unseres Podcasts. Noch einmal eine Bitte von uns, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn weiterempfehlt und auch bewertet. Und wenn ihr mehr über Femtastics und unsere anderen Inhalte erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir @femtastics oder schaut auf unserer Website vorbei, www.femtastics.com.
Ja, über Feedback und Anmerkung freuen wir uns natürlich auch immer. Schickt uns gerne eine Mail an podcast@femtastics.com und wir bedanken uns wie immer bei unserem wunderbaren Podcast-Produzenten Dennis Krüger.